Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder und das hier ist die 40. Folge unseres Formats. Heute ist der 7. Juli 2016 und heute war die letzte öffentliche Sitzung vor der Sommerpause des Parlaments. Und bei mir sind jetzt wieder der Felix. Hallo Felix.
Hallihallo.
Genau, und dann natürlich unsere Auswertungsrunde. Da ist einmal die Stella.
Hallo, Stella Schiffczyk und ich zeichne als Zweitjäger die Zeugen.
Hallo, der Sebas hier vom Chaos Computer Club in Berlin und ich versuche Licht ins technische Grau hier zu bringen.
Daniel Lücking, ich twittere live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss.
Und dann freue ich mich heute neu in der Runde begrüßen zu dürfen, die Diani. Hallo Diani.
Hallo, ich bin Diani Barretto, ich twittere live auf Englisch aus dem NSA-Untersuchungsausschuss.
Hi Diani, ich würde gerne mal kurz bei dir bleiben. Die Hörer kennen dich ja noch nicht, aber alle, die im Ausschuss waren, haben dich vielleicht schon mal gesehen oder die sich hier in Berlin in dem Thema Überwachung überhaupt engagieren. Denn du hast dich mal mir gegenüber als Aktivistin bezeichnet und du wohnst in Berlin, kommst aber gar nicht von hier. Was machst du hier? Was treibt dich her? Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
Ich bin hier wahlbeheimatet. Ich komme aus den USA, habe kubanische Hintergrund. Ich bin Aktivistin, ich arbeite für die Courage Foundation und das ist für die Verteidigung von Whistleblowers und Truthtellers, zum Beispiel Manning, Jeremy Hammond, Edward Snowden und Lori Love und anderen. Und habe mich sehr für diesen Thema interessiert und freue mich jedes Mal mit euch an den Tribünen zu sitzen und diesen Wahnsinn live zu erleben. Und ich versuche das einem internationalen Publikum näher zu bringen und versuche die Ereignisse auf Englisch zu fassen. Manchmal fällt es mir schwer, aber es gelingt meistens. Danke.
Und du organisierst so auch tolle Veranstaltungen. Neulich hattest du uns eingeladen für eine Doku-Vorpremiere zum Thema Whistleblowing. Der Film kommt im September raus. Wird spannend. Wie heißt der Film? Gleich nochmal?
A Good American. Wir werden nochmal die Premiere in Berlin haben im September, wo Bill Binney kommt. Und er freut sich schon wieder auf so eine Diskussion. Ist sehr traurig über was jetzt hier, wie das zum Beispiel das BND-Gesetz und wie es jetzt zum Beispiel in Russland und in England und so weiter. Die haben auch den Film jetzt gezeigt in der House of Lords und gab es eine rege Diskussion, also zum Beispiel zu die IP-Bill dort drüben. Und ich denke, das ist einfach nur, da müssen die Leute einfach aufgeklärt werden, was heißt das? Und dass wir auch die Debatte brauchen und darum geht es ja, eine Debatte zu fomentieren und so. Deswegen freue ich mich, solche Events zu organisieren und genau. Und dass es ja auch so eine rege Kultur gibt, ne? Bei Netzpolitik und CCC und ja, Netzaktivisten.
Der Bill Binney ist NSA Whistleblower und war ja schon mal im Ausschuss, genauso wie Brennan Bryant. Wenn ich das nämlich damals richtig mitbekommen habe, bist du die Schlüsselfigur, die Brennan Bryant auf den Ausschuss aufmerksam gemacht hat und umgekehrt, sodass er dann tatsächlich hier als ehemaliger Drone Operator aussagen konnte. Woher kennst du ihn? Wie hast du Kontakt zu ihm aufgenommen?
Man versucht, soweit man kann, die Untersuchungsausschuss zu helfen und man kann natürlich Vorschläge machen und weil ich eher in einem Whistleblower-Kreis arbeite und natürlich, er lag mich sehr am Herzen, ich war ein paar Monate schon sehr aufmerksam auf ihn und hab tatsächlich über sein Leben gefürchtet, weil ich wusste, dass er eine sehr tiefe Episode von PTSD hatte, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
PTBS, posttraumatische Belastungsstörung.
Dankeschön, das weißt du ganz genau, wie man das ausspricht. Und ja, und es war ganz wichtig, dass man ihn nach Deutschland zu bringen und so weiter, auch andere Optionen vielleicht, weil es ging nicht mehr weiter in den USA. Und deswegen, das war auch zusätzlich zu seiner unglaubliche Aussage, 6 Stunden, glaube ich. Und das erste Mal, das habe ich gehört, mein Untersuchungsausschuss, es gab so quasi große Beifall. Und ja, und ich finde es sehr wichtig, also Schlüsselfigur wird immer wieder zitiert, in hier zum Beispiel mit die Geolokalisation zum Beispiel. Und das war ganz wichtig für den Untersuchungsausschuss zu verstehen, wie Drohnen und wie das Drohnenprogramm funktioniert. Ja, lasse ich die anderen auch mal reden.
Schön. Also toll, danke, dass du da bist und wir freuen uns auch auf deine Eindrücke von der heutigen Sitzung.
Genau, bevor wir jetzt inhaltlich auf die heutige Sitzung zu sprechen kommen, wollen wir nochmal ganz kurz über den Grimme Online Award sprechen. Da war ja nämlich, die Hörer und Hörerinnen, die uns schon länger verfolgen, die werden es ja wahrscheinlich wissen, wir waren ja für den Grimme Online Award nominiert und da hat am vorletzten Freitag die Preisverleihung in Köln stattgefunden und wir waren zu dritt vor Ort, also Felix und Stella und ich. Und ja, also wir haben leider keinen Preis gewonnen, aber es war trotzdem eine schöne Veranstaltung, hat Spaß gemacht, haben mit Leuten interessante Gespräche geführt und ja.
Stella, was war dein Highlight?
Mein Highlight war Thies Uhlmann. Durch seine wirklich sehr, jeder Satz endet eigentlich mit irgendeiner Bieranekdote, aber es war wirklich sehr, sehr greifbarer, sehr herzlicher, lustiger Kerl. Also das war mein persönliches Highlight.
Thies Uhlmann ist Autor und Sänger und hat die Laudatio gehalten für eine der Kategorien, in der wir jetzt aber nicht nominiert waren. Wir waren in der Kategorie Information, hatte starke Konkurrenz und ja, aber so richtig Konkurrenzdenken gab es ja nicht. Ich glaube, 8 Preise wurden vergeben, also genau 8 bei 28 Nominierten, wenn ich das richtig, oder 28. Das heißt, es gibt 20 zweite Preise, davon gehört einer uns. Das sind alle, die nicht gewonnen haben. Wir freuen uns riesig über die Nominierung. Und ein Feedback für alle, die bei auf TV Spielfilm für den Publikumspreis von uns abgestimmt haben. Wir haben keine Zahlen, die haben eine Top 3 vorgelesen, wer denn da irgendwie jetzt da hochgevotet wurde. Auf Platz 1 die YouTuber, ein Projekt und also das heißt, es hieß anders, eben war es einer der YouTuber, wo uns schon gesagt wurde, YouTuber kriegt den Preis sowieso und es gab da auch keine Zahlen. Dennoch danke allen, die mitgemacht haben und ich muss ja mit Blick zu Cebas sagen, ich hatte ganz kurz Angst, dass wir irgendwie auf Nummer 1 landen, weil da irgendeiner was so ein geiles Skript programmiert hat. Ich bin irgendwie auch ganz froh, dass wir es jetzt nicht. Das gäbe nur Ärger. Dass wir nur auf Platz 1 gewesen wären, allein schon. Ohne Beweise.
Nein, wir stellen uns ja natürlich mit dem olympischen Gedanken, dabei sein ist alles und wir werden kein Doping vornehmen. Und das haben wir natürlich auch gemacht, ja.
Selbst Jan Böhmermann hat kein Doping vorgenommen. Der wurde namentlich erwähnt dessen, dass er nicht auf einen Preis bekommen hat. Das war auch toll.
Genau, ja, das war die Grimme Online Award Preisverleihung. Dann widmen wir uns jetzt mal ernsteren Themen, nämlich der Zeugenbefragung. Heute waren eigentlich zwei Zeugen geladen. Zum einen die Zeugin Gabriele Löfnau, das ist eine Mitarbeiterin bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, kurz BFDI. Die war aber heute leider krank. Da können wir nur auf eine ältere Folge verweisen, und zwar die Folge Nummer 19 von der Sitzung am 12. November 2015. Was hätte denn eigentlich die Befragung der Mitarbeiterin Löfnau von der Bundesdatenschutzbeauftragten ergeben sollen heute?
Ja, Gabriele Löfnau war eben die Mitarbeiterin, die Bad Aibling besichtigt hat und geschaut hat, was denn dort mit der ganzen Technik angestellt wird. Und das Ergebnis war eben ein umfassender Bericht, über 50 Seiten. Und da sollen, so viel kann bei aller Geheimhaltung durchblicken gelassen werden, ziemlich viele Verstöße ziemlich präzise dokumentiert sein. Und genau dieser Bericht wird derzeit nicht öffentlich. Die Große Koalition unternimmt alles, damit der Bericht geheim bleibt und eingestuft bleibt. Und die Opposition versucht jetzt alles, diesen Bericht öffentlich zu bekommen, um ihn auch diskutieren zu können. André Hahn hat zum Beispiel eine Version, die dem parlamentarischen Kontrollgremium vorlag, bearbeitet und geschwärzt und hat einen Vorschlag quasi gemacht und gesagt, schaut, mit diesen und jenen Schwärzungen müsstet ihr als Bundesregierung quasi leben können, damit wir den Sachverhalt, der im Bericht dokumentiert ist, öffentlich diskutieren können. Und die Bundesdatenschutzbeauftragte ist in ihrer Funktion eigentlich unabhängig. Und dann ist es natürlich ein sehr geschickter Schachzug, einfach zu sagen, ja, okay, sie ist da unabhängig, aber der Bericht, den sie da gemacht hat, der betrifft die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist er geheim eingestuft oder streng geheim und dann darf wieder keiner drüber reden. So haben wir keinen Datenschutz und keine unabhängige Bundesdatenschutzbeauftragte.
Also was Frau Löfnau im Grunde genommen gemacht hat, ist, das Bundesdatenschutzgesetz gibt ja technische und organisatorische Maßnahmen vor, die für IT-Systeme des Bundes bestehen müssen, um halt das Bundesdatenschutzgesetz einzuhalten. Und diesbezüglich hat sie den Standort überprüft und einen ausführlichen Bericht über die organisatorischen als auch technischen Mängel in den Abläufen formuliert. Und jetzt bedarf es der Aufarbeitung, wo sich die Bundesregierung noch lange gegen streben wird, weil man unter keinen Umständen derzeit bereit ist, wie Daniel schon sagte, die Klassifizierung des Berichtes aufzuweichen, was darauf schließen lässt, dass das Datenschutzniveau gegen Null geht.
Also was wohl nach dem Gusto der Bundesregierung dabei rauskommen sollte, ist eine dreiseitige Zusammenfassung oder letztendlich eine Freigabe von irgendwie drei Seiten. Und dann wäre natürlich dieser Bericht um das Wesentliche, die Kernaussagen und die offenbar relevanten Verstöße, die da drin dokumentiert sind, bereinigt und man käme relativ ungeschoren aus dieser Sache heraus. Also keine Dienst- und Fachaufsicht müsste sich gefallen lassen, dass sie nicht gehandelt hat. Und wir reden hier einfach davon, dass Politiker und Beamte, Staatsbeamte, Recht und Gesetz und gesetzliche Vorschriften im Bereich Datenschutz ignoriert und nicht beachtet haben. Und das wäre natürlich etwas, was justiziabel wäre, was verhandelbar wäre und wo der jeweiligen Person dann auch ein Vorwurf draus gemacht werden könnte.
Also im Regelfall gibt es bei solchen Auditberichten ein sogenanntes Management Summary, was eine Kurzzusammenfassung im Regelfall von einer halben bis dreiviertel Seite ist, wo die Defizite in einem sehr weichgespülten Sprachjargon festgehalten werden. Selbst diese ist man nicht bereit, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und das lässt schon darauf schließen, wie gravierend die Mängel sind, die man dort diagnostiziert haben muss während der Vorortbegutachtung.
Interessant wäre natürlich auch zu sehen, inwieweit dieser Bericht mit diesen Mängeln, in welchem Verhältnis der dann zum jetzt reformierten BND-Gesetz steht. Was hat man da berücksichtigt, beziehungsweise wo hat man einfach nur das legalisiert, was der Datenschutzbericht zum Ausdruck bringt als schweren Mangel? Und da besteht ein besteht ein nachvollziehbares Interesse der Bundesregierung, dass das nicht öffentlich wird. Ich möchte die Bundesregierung natürlich nicht der Mentalität des Unter-den-Teppich-Kehrens bezichtigen, aber wenn eben genau das stattfindet, weil man nicht reinschaut, weil die Bundesdatenschutzbeauftragte ausgehebelt wird, weil die Opposition blockiert wird, dann komme ich nur zu dem Schluss, hier wird unter den Teppich gekehrt und das mit ziemlich viel Schwung.
Zum eingestuften Bericht der BFDI hören wir jetzt nochmal ein Statement von Konstantin von Notz, dem Obmann der Grünen, und von Martina Renner, Obfrau der Linken.
Ja, wir sind empört darüber, dass jetzt hier der Auftrag im Hinblick auf das Gutachten der BFDI wieder verunklärt worden ist. Der Bericht ist abgeschlossen in Sachverhalts- wie in rechtlicher Bewertung. Die Große Koalition tut hier erneut der Bundesregierung den Gefallen und sorgt dafür, dass diese Erkenntnisse der Bundesbeauftragten für den Datenschutz nach 2 Jahren immer noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Man hält das geheim, weil das Ergebnis maximal peinlich und verheerend ist. Und das ist im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten absolut inakzeptabel.
Im NSA-Untersuchungsausschuss gibt es heute eine heftige Auseinandersetzung im Rahmen der Beratungssitzung um die Frage, wie mit dem Prüfbericht der Datenschutzbeauftragten zu Bad Aibling, also zur Kooperation der NSA mit dem Bundesnachrichtendienst zur gemeinsamen Datenerfassung und Verarbeitung umgegangen wird. Wir als Opposition, als Linke sagen eindeutig, dieser Bericht und die darin erhobenen Vorwürfe gegenüber der Bundesregierung und dem Bundesnachrichtendienst sollen öffentlich verhandelt werden in diesem Ausschuss. Wir haben ein Anrecht darauf, darüber zu berichten, inwieweit dort Gesetzesverstöße vorgenommen wurden, inwieweit dort gegen Vorschriften verstoßen wurde und inwieweit es in Zukunft auch ein Abstellen dieser Fehlentwicklung im Bundesnachrichtendienst gibt. Sie wissen, dieser Bericht ist leider geheim eingestuft. Wir verlangen eine Herabstufung der wesentlichen Teile der Beanstandung der Datenschutzbeauftragten, damit sich die Öffentlichkeit, die Presse und auch der Rest des Parlaments wirklich ein Bild machen können. Und wir verlangen auch, dass die Stellungnahmen der Bundesregierung, des Bundeskanzleramtes und des Bundesnachrichtendienstes zu diesem Bericht dem Ausschuss vorgelegt werden, damit wir sehen können, inwieweit die Vorwürfe der Datenschutzbeauftragten überhaupt dort reflektiert und entsprechend adäquat beantwortet werden. Das ist der Streit der heutigen Beratungssitzung und wir denken, es ist sehr bedauerlich, dass Frau Löfner heute erkrankt ist und wir nicht in der öffentlichen Einvernahme auch noch mal zu diesem Bericht fragen werden. Aber ich habe große Hoffnung, dass wir über den Sommer vielleicht eine Lösung finden, dahingehend, dass wir tatsächlich um diesen Prüfbericht öffentlich reden können, weil er belegt unserer Meinung nach die wesentlichen Bestandteile unseres Untersuchungsauftrages und er widerspricht in anderen relevanten Punkten dem, was der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Graulich, insbesondere zur NSA-Selektorenproblematik festgelegt hat. Deswegen sagen wir, dieser Bericht muss öffentlich werden. Wir wollen ihn öffentlich verhandeln im Untersuchungsausschuss. Und das ist heute die Auseinandersetzung. Danke.
So, und den zweiten Zeugen, der geladen war und der auch gehört wurde, den stellt jetzt Cebas mal vor.
Ja, wir hatten heute als einzigen Zeugen Stefan Kaller vom BMI. Er ist dort Abteilungsleiter für öffentliche Sicherheit und ist schon seit 1990 dort, ist Volljurist, 57 Jahre alt und hat verschiedene Aufgaben im BMI in der Vergangenheit dort wahrgenommen und war unter anderem irgendwann mal auch Pressesprecher für Wolfgang Schäuble und hat sich dort entsprechend seine Lorbeeren verdient. Und ab, ich glaube, 98 ist er in dem Bereich der Sicherheit und der Abschirmung tätig dort.
Und seine aktuelle Aufgabe ist eine der interessantesten. Er ist nämlich auch die Fachaufsicht quasi über das Bundesamt für Verfassungsschutz, also über den Herrn Maaßen, der ja mit seiner Aussage jetzt vor einiger Zeit für ordentlich Wirbel gesorgt hat.
Genau, du spielst auf die Aussage an, dass Edward Snowden ein russischer Spion sei.
Ich fand das nur interessant. Herr Snowden hat sich natürlich auch reingeklinkt heute und ich finde immer wieder witzig, wenn er twittert zum Beispiel das letzte Mal, dass Herr Maaßen seine Kontenance verloren hat und Edward Snowden tweetete, kann man auch nicht belegen, ob er bei der FSB arbeitet, ne? So als Reverse-Witz. Und heute hat sich natürlich sehr traurig über diese Meldung, was später, wenn die Zeugenbefragung des Ex-Keyscore quasi live ist, also seit einer Woche bei dem Bundesverfassungsschutz, eine sehr beunruhigende Nachricht. Aber wollte nur sagen, er guckt schon drauf, was hier alles abgeht. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, Ex-Keyscore. Wir waren, glaube ich, alle überrascht, denn Ex-Keyscore ist dem Zeugen heute so rausgerutscht, dass der BFV das jetzt benutzt, und zwar seit genau einer Woche, seit dem 1.7. Und das nach der massiven Kritik, die auch auf Maaßen, dem Präsidenten des BFV, Bundesamt für Verfassungsschutz, eingerieselt ist bei seiner Anhörung, dass er diese Software, so toll wie sie ausgeliehen wurde, so von den USA so ewig im Testbetrieb ist, dass schon bald peinlich sei. Nicht, das war keine Handlungsempfehlung, das Ding in Betrieb zu nehmen, nur ein ewiger Testen klang auch komisch. Und jetzt ist es doch tatsächlich in Betrieb. Daniel?
Ja, also das schlug wirklich ein und Parlamentarier haben ja auch gesagt, dass ihnen das nicht bewusst gewesen ist. Später in der Sitzung wurde dann deutlich, als Martina Renner nachfragte, ob denn das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Dateianordnung für die Verwendung von X-Keyscore habe. Und der Zeuge Kaller sagte dann, nee, das sei auch gar nicht nötig, weil die Daten, die in X-Keyscore wandern, kämen aus Poseidon, also aus der bereits zertifizierten oder laufenden Anlage, die Daten erfasst und wo ja eben angeblich eine Dateianordnung existieren würde. Und seine Auffassung war, es bräuchte keine Dateianordnung für den Betrieb von X-Keyscore, keine gesonderte. Das sah aber wohl auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anders. Martina Renner hat heute spontan in der Sitzung ein Schreiben, was von der Datenschutzbeauftragten an sie gerichtet war, eingebracht. Das wird dem Ausschuss jetzt auch zur Verfügung gestellt. Und da klang es wirklich so, als bräuchte es für X-Keyscore eine gesonderte Dateianordnung. Und Martina Renner sagte, wenn die nicht vorhanden ist, dann müssen per se sämtliche Daten gelöscht werden, die bisher mit X-Keyscore erfasst und ausgewertet werden. Und das ist eine spannende Entwicklung, auf die wir jetzt warten können, ob dann wirklich dieser Impact erfolgt und ob das dann auch gehalten werden kann. Denn der Herr Kaller sagte schon, diese Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, die hat ihre Auffassung und es gibt dann auch eine andere Auffassung im BMI, nämlich die, man bräuchte diese Dateianordnung nicht. Und das könnte eine spannende Diskussion in den nächsten Wochen werden.
Ich fand erstaunlich, dass eigentlich so rausgerutscht im Nebensatz rauskam, dass X-Keyscore im Wirkbetrieb läuft, nachdem es so lange im Testbetrieb läuft, was ja eigentlich darauf fußte, ein tiefes Misstrauen dem Tool gegenüber. Also es gilt irgendwie nicht zu wissen, dass wir lassen es lieber im Standalone-System laufen. Wir wissen nicht, ob da Daten dass da Daten ausfließen, deswegen testen wir das lieber so. Was war jetzt das Schlüsselereignis, dass man auf einmal sagt, ja, wir vertrauen dem jetzt, wir lassen es laufen. Also was ist da passiert? Also wie kann das sein?
Wobei wir jetzt nichts Genaues wissen, wie es jetzt, also in welcher Umgebung es jetzt läuft. Also es ist jetzt, denke ich, gut möglich, dass es nach wie vor auf diesem abgeschotteten Rechnersystem läuft, so wie es ja im Testbetrieb wohl war. Also da gab es dann einen Server und ich glaube 3 Arbeitsplätze, die eben komplett abgeschlossen von der Außenwelt mit einem sogenannten Airgap, also einer Luftschnittstelle, angebunden waren an den Rest, wo man immer, also wirklich Festplatten per Hand reingesteckt hat, um die Daten zu übertragen. Also das wissen wir nicht genau, aber es ist auf jeden Fall interessant, die Frage.
Genau, es wäre interessant zu wissen, in welcher Umgebung das System halt betrieben wird beim BfV und entsprechend welche Maßnahmen oder wie das Sicherheitskonzept zum Betrieb des BSI aussieht, die ja im Testwirkbetrieb erhebliche Defizite zu dem Soll-Test oder zum Sollbetrieb attestiert haben, wo es halt eine erhebliche Mängelliste gab. Und da würde mich auch sehr, sehr interessieren, wie diese technischen Maßnahmen, die der BSI dort empfohlen hat, umgesetzt worden sind, nachdem man jetzt 3 Jahre daran gearbeitet hat und das von heute auf morgen in den Wirkbetrieb überführt hat. Und gerade auch die Aussage von Frau Vossoff, die ja sonst eher, sehr zurückhaltend mit datenschutzfreundlichen Aussagen ist, die sich diesbezüglich auch geäußert hat, dass man eine Dateianordnung jetzt für das System braucht, was schon darauf schließen lässt, dass da, glaube ich, immer noch erhebliche Mängel bestehen und dort einfach eine Risikoübernahme stattgefunden hat, um einfach von der Testumgebung in den Wirkbetrieb überzugehen, um das System jetzt mal einen Schritt voranzubringen und man Risiken einfach in Kauf genommen hat.
Nochmal zum Verständnis, Andrea Vossoff ist die Bundesdatenschutzbeauftragte.
Was eben auch auffiel, war, dass Kaller in seiner Form als Dienst- und Fachaufsicht über das BfV heute auch zu dem Thema X-Keyscore nicht wirklich gut informiert gewesen ist. Er ist gefragt worden, wie denn das IT-Projektmanagement bei X-Keyscore aussah, warum es so seltsam aussah, warum es keine Meilensteine gegeben hat und wie das mit der Dokumentation und allem drum und dran läuft. Und dazu war er einfach nicht aussagefähig und die Dienst- und Fachaufsicht über das BfV so zu erleben, einfach nicht aussagefähig zu einem Projekt, was jetzt seit Monaten in der Kritik steht, war auch wieder eine ziemlich schlechte Vorstellung aus dem BMI. Und das haben wir ja dann auch später beim Drohnenthema auch noch gesehen.
Der ist auch Fachmann für öffentliche Sicherheit, das muss man doch dazu sagen. Und nachdem man auch öfters gesagt hat, ja, wir haben das nicht getraut, weil wir die Source Code nicht sehen konnten und so weiter. Und alle haben gesagt, ja, dieses Testbetrieb und so, wir sind nicht so sicher jetzt, seit die ganze Snowden-Veröffentlichung und so weiter, ob man das trauen kann, ja, wissen wir auch nicht. Aber dann plötzlich frage ich mich, was ist jetzt war der Anlass, um das jetzt quasi im Betrieb zu nehmen. Er wusste nicht mal über die Terms of Reference, ne? Also um sagen, was Daten für Software, also was war der Deal mit die NSA zum Beispiel, wissen wir auch nicht. Also finde ich sehr beunruhigend und wie Frau Renner gesagt hat, ja, es zeigt sich manchmal, dass Bundesverfassungsschutz Selbstkontrolle nicht funktioniert. Und bei der BMI funktioniert auch nicht.
Ja, also bei den Terms of Reference, also die Bedingungen, unter denen das Bundesamt für Verfassungsschutz X-Keyscore einsetzen darf, hat er im Prinzip auch gesagt, dass ihm das ziemlich egal ist, an welche Bedingungen das geknüpft ist, weil er den Anspruch hat, dass eben das Bundesamt für Verfassungsschutz mit anderen Diensten Informationen austauscht, wenn die relevant sind. Und insofern hat es ihn überhaupt nicht gekümmert, unter welchen Bedingungen X-Keyscore jetzt in das Haus reingerutscht ist.
Also diese Terms of Reference sind, um es mal für den Laien zu erklären, eine Nutzungsvereinbarung, unter welchen Bedingungen denn diese Software überhaupt betrieben werden kann. Und er konnte heute weder Angaben dazu machen, ob die überhaupt bestehen, in welcher Art und Weise dort Punkte definiert worden sind für den Betrieb und ob die überhaupt von beiden Seiten anerkannt worden sind. Das sind alles Punkte, die in der Schwebe sind und bis dato nicht geklärt. Und zu einem Sicherheitskonzept dazugehören, dass so solche Punkte im Vorfeld evaluiert und geklärt worden sind. Alles Ungereimtheiten, die wir zum aktuellen Live-Betrieb zu dem System haben.
Hast du das auch so in Erinnerung? Er konnte sich nicht erinnern, ob es eins gab oder nicht? War das so?
Er sagte, es gäbe da ein Dokument, allerdings bezüglich des Inhaltes konnte er keine Aussage tätigen und ob dieses von beiden Seiten anerkannt worden ist.
Daniel, du hattest nochmal was zum Drohnenthema, was heute auch Gesprächsstoff war.
Ja, also der Zeuge Kaller ist natürlich auch zu der Rechtsauffassung des BMI und des BFV befragt worden, wenn es um das Thema Handyortung und Datenweitergabe geht. Und er hat also einen ziemlich deutlichen Punkt gemacht, indem er gesagt hat, also dass Verfassungsschutzmitarbeiter in Bagram in Afghanistan Menschen im Gefängnis verhören, das sei nicht vorgesehen und das würde auch konsequent unterbunden, wenn er davon irgendetwas erfahren hätte. Davon hat er sich also ziemlich genau distanziert. Und was die Frage von, ist eine Mobilfunknummer geeignet, Grundlage für einen Drohnenangriff zu werden, da hat er auch uns wieder das präsentiert, was wir vom BMI und vom BFV schon kennen, nämlich die Auffassung, nein, reicht nicht und ist bestenfalls nur mittelbar geeignet. Sprich also, man hat zwar festgestellt, ja, wir haben Personen überwacht, ja, wir haben Daten weitergegeben, Telefonnummern weitergegeben und ja, die sind dann auch irgendwann getötet worden. Aber das Erklärungsmuster im BMI und im BFV ist dasselbe. Die waren vielleicht zufällig Teil dieser Drohnentötung, dieses Drohnenangriffs, haben vielleicht neben einem eigentlichen Ziel gestanden und auf gar keinen Fall sei eben diese Nummer, die Telefonnummer allein dazu geeignet, ein Ziel zu markieren bzw. zu definieren. Und man redet sich da wirklich weiterhin raus. Er bekundete nochmal, dass man natürlich sehr betroffen sei, wenn in Afghanistan oder in Pakistan dann deutsche Staatsbürger durch Drohnenangriffe ums Leben kommen. Nur ist eben betroffen sein kein juristischer Begriff. Und die Begründung, die er bei der technischen Erklärung herangezogen hat, die ist eben recht eindeutig. Ihr könnt es uns nicht nachweisen, dass die Rufnummer da ausschlaggebend ist oder ausschlaggebend war. Und selbst wenn jetzt technisch nachgewiesen wird, ja, so eine Handynummer ist geeignet und allein die Nummer reicht in Kombination mit anderen Datensätzen, dann wird sich das BMI und das BFV darauf zurückziehen zu sagen, naja, dann beweist mal, dass unsere Weitergabe der Rufnummer ausschlaggebend gewesen ist und dass die Amerikaner nicht diesen Drohnenschlag gemacht haben, weil sie noch andere Daten gehabt haben. Und das wird dann wieder nicht herzuleiten sein, weil eben in die Drohnentechnik und in die Zielauswahl nicht reingeguckt werden kann. Also sie wissen sehr genau, was ihnen nachzuweisen ist in diesem Zusammenhang und sind da in einer sehr komfortablen Position. Und das dient meines Erachtens nach dem Spiel auf Zeit, nach dem Motto, lass den Ausschuss doch jetzt erstmal nachweisen, dass sie uns technisch eigentlich gar nichts können, weil sie nie so weit sein werden, zu sagen, Handynummer weitergegeben, Drohnenschlag ausgelöst. Das wird man nicht beweisen können. Sebas.
Ja, man versucht mit dieser Scheibchentaktik, die das BMI und der BFV dort fahren, halt von dem Thema geheimer Krieg abzulenken und diesen so weit wie möglich im Ausschuss nach hinten rauszuzögern, um Aufklärung diesbezüglich aktiv zu vermeiden.
Und natürlich auch vom Thema britische Beteiligung GCHQ. Der wird immer mal so am Rande ein Thema. Was lief eigentlich in Kooperation mit den britischen Diensten? Rutscht auch sukzessive Stück für Stück immer weiter nach hinten, so wie eben das Thema geheimer Krieg. Und wir haben ja noch den O-Ton von Patrick Sensburg zu den Septemberplanungen eingefangen. Auch im September ist man dann erstmal mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, aber nicht mit geheimem Krieg und nicht mit dem britischen Geheimdienst. Und da der Ausschuss auch nur noch bis März Sitzungen hat, Zeugen und Experten befragt, steuert es immer mehr dazu, dass das Thema Drohnen sehr klein gehalten wird, dass der britische Geheimdienst vermutlich kein umfassendes Thema wird. Und das ist traurig, das jetzt mit anzusehen, wie diese Taktik aufgeht.
Ja, wir werden im Jahresbeginn 2017 ausschließlich nur noch Sachverständige hören und keine Zeugenvernehmungen mehr haben. Heißt, wir haben effektiv vom September noch bis Ende Dezember, wo aktiv Zeugen befragt werden können und der Zeitraum für den geheimen Krieg und andere relevante Themen schwindet uns dahin, wie Daniel schon sagte. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt nicht an solchen Themen halt weiter aufhängen und Zeit verlieren. Wertvolle Zeit, die allen, die wirklich an Aufklärung interessiert sind, verloren geht.
Und passend dazu haben übrigens der Daniel und ich uns neulich mal hingesetzt mit Norbert Schepers von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der sich innig mit dem Thema Drohnen beschäftigt. Ja, Daniel, sag noch mal kurz was dazu, denn die Folge kommt geplant am nächsten Donnerstag raus, ist schon aufgenommen. Ja, Daniel, vielleicht willst du noch was zu sagen?
Naja, viel kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich mit Norbert Schepers und dir, Felix, zusammengesessen habe und dass wir nochmal erläutert haben, was eben mit diesen Drohnen stattfindet und unter welchen Bedingungen die eingesetzt werden, was das für die Soldaten bedeutet, wenn diese Drohnen da zu steuern sind und eingesetzt werden und wie überhaupt dieser Prozess organisiert ist, diese Drohnenschläge dann quasi zu machen. Also das, ich hoffe, es ist eine spannende Folge. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Das überlasse ich ganz dem Felix, das passend ins Konzept zu schneiden und bin gespannt, wenn die nächsten Donnerstag veröffentlicht wird.
Ich möchte nur sagen, ich finde es persönlich entsetzlich, wie hoch Beamte hier in Deutschland in diesen unglaublichen Denial, wie sagt man das? Also,
Verleugnung.
Wie sich äußern und um alle möglichen Schuld abzuweisen. Und das, ich bin von CBS, ich stimme dir zu, dass wir dieses Thema nicht loslassen sollen, weil das war natürlich ein ganz kleines Fenster, ja. Und die geht gerade jetzt zu. Und es ist natürlich bedauerlich, dass wir hätten gehofft auf irgendwie mehr Aufklärung in diesem Bereich. Und dass sie sich einfach völlig, wie soll man das sagen, unantastbar fühlen. Also das ist wirklich mir ist unwohl, wenn ich da sitze und mir das anschaue, weil es ist, keine Kontrolle ist möglich und wir gehen jetzt in eine ganz grauenvolle, voll AI-Drohnen-Zeitalter und das ist natürlich irgendwie noch schwieriger alles, aber das wollte ich dann nur gesagt haben.
Ja, ein Themenausblick, den wir in der Folge nicht haben, aber der sich jetzt in dieser Woche ergeben hat, war eben auch die Veröffentlichung eines Berichtes der amerikanischen Regierung zum Thema, wie viele Drohnenopfer gab es eigentlich. Und was in dem Zusammenhang genannt werden muss, ist eben, dass die Zahlen zu genau diesem Bericht opportun dargestellt worden sind. Man hat halt gewisse Länder aus der Betrachtung rausgenommen. Dazu zählen Syrien, Afghanistan. Und das ist eben die Begründung war, ja, da ist man in aktiven Kriegshandlungen und da würde man dann jetzt keine Zahlen veröffentlichen. Und es wurde eben viel da Tamtam gemacht, um jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen, es sind ja gar nicht so viele Menschen, die von Drohnen getötet werden. Und da wird viel PR gerade aufgewendet, um die Zahl der Drohnentoten in der öffentlichen Wahrnehmung nach unten zu drücken.
Was ich auch nicht verstehe, ist, dass Zeugen nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Information, die ich durch diesen Ausschuss erlangt habe, das könnte möglich sein. Wir werden gucken, ob wir das bestätigen können, ob das authentisch ist und einfach zu signalisieren, wir werden es bearbeiten, wir werden uns darum kümmern, weil es sind einfach Morde, die nicht, denen kein Prozess vorausgeht und wo Deutschland dran beteiligt ist oder ja, angeblich. Und das kann nicht sein, was man unter den Tisch kehrt oder das ist auch nichts, wo man mich, ich finde, das ist ein krimineller Akt zu sagen, nein, das muss man mir erstmal beweisen. Man kann erstmal sagen, wir nehmen diese Informationen hin, wir werden gucken, ob wir das verifizieren können oder nicht. Aber das abzustreiten und wirklich da einen Deckel drauf zu machen, das finde ich hochgradig kriminell. Das finde ich,
ja. Die nationale Sicherheit auch. Also das wird hier irgendwann mal auch Racheakten, wie es in den USA, also quasi die Drohnen-Whistleblower haben gesagt, das ist die Rekrutierungstool schlechthin, den Drohnenprogramm für ISIS und so weiter. Und
ja, täterfreie Tötungen sind, weil es wirklich auf so vielen Schultern abgelastet wird, dass sich wirklich nicht eine einzelne Person dafür schuldig fühlen muss. Und deswegen ist es besonders kalt und perfide.
Nach der öffentlichen Sitzung hat Felix dann nochmal mit Hans-Christian Ströbele gesprochen, einem Abgeordneten der Grünen-Fraktion. Da ging es jetzt um verschiedene Themen, sowohl die heutige Sitzung als auch längerfristige Themen. Da hören wir jetzt einfach mal rein.
Schönen guten Tag, Herr Ströbele. Ich freue mich, dass Sie heute auch noch Zeit haben für einen Kommentar hier zur letzten Sitzung. Wir haben heute einen Zeugen gehört, den Stefan Kaller vom BMI. Was halten Sie vom Zeugen? Was ist Ihre Einschätzung des Tages?
Also der Zeuge hat im Anfang ja einen sehr mitteilsamen Eindruck gemacht, dass er über alles reden will. Und nachher verließ ihn, wie das so häufig ist, das Gedächtnis. Er erinnerte sich an die Kontakte, die das BMI und möglicherweise er selber etwa zu den Briten gehabt hat, über so wichtige Themen wie Tempora, überhaupt nicht mehr. Er weiß gar nicht mehr, ob er den Brief, den er unterschrieben hat, ob er den kennt. Und er weiß eigentlich über diese ganzen Geschichten dann, wo es konkret wird, nichts zur Wahrheitsfindung beizutragen. Und daneben verbreitet er eben dann Theorien als Jurist über die technischen Möglichkeiten, was man alles mit Handydaten anfangen kann. Also auf gar keinen Fall natürlich kann eine Drohne damit ein Opfer oder ein Zielobjekt verifizieren. Ich glaube, es war sehr interessengeleitet, weil wir ja schon durch mehrere Zeugen erfahren haben, dass sowohl im Bundesamt für Verfassungsschutz bis auch in das Bundesinnenministerium, das ja die Aufsicht führt, offenbar schlechtes Gewissen um sich griff, nachdem klar wurde, dass ein deutscher Staatsbürger, aber auch mehrere andere Personen getötet worden sind durch eine Drohne, nachdem über den deutschen Staatsangehörigen Handydaten mitgeteilt worden sind. Da haben die offenbar einiges in Bewegung gesetzt, um zu belegen, dass das eine mit dem anderen natürlich überhaupt nichts zu tun haben kann. Aber es wird für mich immer wahrscheinlicher, dass es andersrum gewesen ist. Nur die wollen das nicht wahrhaben. Und wir haben ja nicht nur den Zeugen Brandon Bryan, sondern wir haben ja auch den Herrn Köhn hier gehört vom BSI, also wirklich ein Fachmann für Computer und für Datennetzgeschichten, was man da alles mit anfangen kann, der ja sogar dem BMI unterstellt ist. Das hörte sich ganz anders an, was er gesagt hat. Da ist es wohl so, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, weil die das nicht wollen, weil die das nicht wahrhaben wollen. Vielleicht vor sich selber nicht, aber natürlich auch vor der Öffentlichkeit nicht.
Der Zeuge hat heute noch einmal betont, dass doch seine Behörde sehr belastet sei mit den ganzen Untersuchungsausschüssen. Das klang für mich wieder wie so ein Hieb gegen das Parlament, dass doch die Dokumentationspflicht und die Rechenschaftspflicht so aufwendig sei, um die eigentliche Arbeit zu machen. Auch hier hat er wieder betont, nach dem Motto, wenn dann der erste Anschlag kommt, ist das Geschrei groß. Das hatten wir auch schon von Herrn Maaßen gehört. Was halten Sie davon als Parlamentarier?
Ja, das könnte man als Drohgebärde auffassen. Ich kann dazu nur sagen, man muss ja hier aufpassen, dass man Ursache und Wirkung nicht verwechselt. Also wir haben ja nicht den Skandal erfunden, sondern wir tasten uns jetzt in über 2 Jahren immer mehr an die Wahrheit heran und immer mehr wird klar, dass vieles, was wir vorher befürchtet haben, was aus den Snowden-Papieren, den Dokumenten sich ergeben hat, sich bewahrheitet. Und wenn wir da weitermachen, dann macht das sein, dass das eine oder andere Amt, also den BND oder das Bundesamt für Verfassungsschutz, personell in Anspruch nimmt. Das ist gar keine Frage. Wir würden uns hoffen, dass da noch viel mehr rauskommt, dass wir die Akten auch alle so bekommen, dass wir sie wirklich lesen können und dass wir die richtigen Schlüsse ziehen können. Aber man kann sich ja nicht darüber beschweren, wenn man so vieles falsch gemacht hat und so viele Rechtsverletzungen, Gesetzesverletzungen und ich sage auch Grundrechtsverletzungen entweder selber begangen hat oder gedeckt hat, dann muss man sich nicht wundern, dass das Parlament, das seine Aufgaben ernst nimmt, dann auch natürlich Mitarbeiter beschäftigt, die Sachen jetzt zusammenzusuchen.
In einem kurzen Moment schien die Bundesregierung heute nicht ganz ihr Interventionsrecht in Anspruch zu nehmen. Und zwar, als dem Zeugen rausgerutscht ist, dass die Software X-Keyscore, ich mache hier ein neues Thema auf, jetzt doch im Wirkbetrieb ist. Und zwar genau seit dem 7.7. Seit dem 1.7. Das kommt nach einer Flut von Kritik von allen Parteien gegenüber einigen Zeugen, inklusive Herrn Maaßen, wie es denn sein kann, dass eine Software, die ja so toll sei und die schon so lange im Testbetrieb ist, nie in den Wirkbetrieb kommt. Wussten Sie davon, dass das jetzt schon in Betrieb ist und ist das für Sie eine Überraschung?
Das war für mich eine so große Überraschung, dass ich gar nicht geglaubt habe. Ich dachte, ich habe mich verhört. Er hat ja manchmal sehr leise gesprochen. Und ich habe dann Kollegen noch mal rumgefragt, aber alle haben das so gehört. Also es scheint wahr zu sein. Und das hätte man eigentlich nicht nur diesem Untersuchungsausschuss, aber auch diesem Untersuchungsausschuss sofort melden müssen. Und ich darf ja über andere Gremien nicht reden, was da passiert, aber gerade nachdem immer wieder die Frage lange diskutiert worden ist mit vielen der Zeugen, wie kann das kommen, dass der Testbetrieb so lange dauert? Dieser Testbetrieb ist ja von uns immer verdächtig worden und ich glaube, da ist viel Wahres dran, dass das als Testbetrieb bezeichnet worden ist, um zu vermeiden, dass da Vorwürfe erhoben werden. Weil Testbetrieb hat sich ja für mich am Anfang so angehört, das ist ja überhaupt nichts Ernstes. Wir mussten dann hier ja auch erst durch die Zeugenbefragung lernen, dass da ja echte Meldungen generiert worden sind und die auch weitergegeben sind an die USA beispielsweise und natürlich auch im Dienst selber verbraucht. Testbetrieb hört sich auch so an, wir probieren das erstmal und wenn es dann alles gut funktioniert, dann setzen wir es im Ernstfalle ein. So, Wirkbetrieb nennen die das. Also auch das werden wir natürlich auch wieder zum Gegenstand von neuen Befragungen machen müssen. Hier in diesem Untersuchungsausschuss und woanders. Also wo ist die prompte Information? Die haben das ja wahrscheinlich auch nicht von einem Tag auf den anderen gewusst, sondern auch schon vorher, da hätten sie auch sagen müssen, morgen oder gestern haben wir jetzt das und das gemacht. Und wenn das nicht dem Zeugen, wie Sie richtig sagen, offenbar rausgerutscht ist ohne und die Bundesregierung so ein bisschen nicht gerade auf dem Kiwif war, dann können wir in unserer Ermittlungsarbeit nicht von solchen Zufällen abhängig sein.
Wenn Sie noch eine Minute haben, würde ich gerne noch...
Ja.
Okay, super. Dann würde ich noch ein bisschen in den Themen springen. Und zwar Thema Snowden. Nun ist heute, ich habe es nur am Ende so, da habe ich mich kurz gewundert, als denn Herr Ackmann von der Bundesregierung kurz einsprang mit zu einem Kommentar, dass es ja einen Sachstandsbericht des BMJV gibt zum Thema, warum Snowden nun kommen kann oder nicht. Gab es da Neuigkeiten oder ist es ein Bericht, der schon lange vorliegt?
Nein, ich kenne ihn nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir erfahren ja immer von dem zuständigen Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz, dass sie ihn auch prüfen, weil die Frage ja ganz, ganz schwierig zu klären ist. Jahre sitzen sie jetzt da dran. Wir haben immer noch kein Ergebnis und offenbar, und das liegt ja auch nahe, hat das Bundesinnenministerium oder wer auch immer, jedenfalls im Bundesinnenministerium bekannt, eine Expertise machen lassen. Möglicherweise war es auch das Kanzleramt und das Bundesinnenministerium war nur daran beteiligt oder ist davon informiert worden. Genau über die entscheidende Frage, wenn Snowden hierher kommt, muss er dann ausgeliefert werden? Ja oder nein? Das ist nicht nur für Snowden möglicherweise überlebenswichtig, wo wir eine klare Auffassung dazu vertreten. Der Zeuge hat ja zunächst gesagt, er möchte noch dazu was sagen. Und ich dachte, jetzt kommt, dass er sagt, das ist doch klar, dass wir ihn ausliefern müssen. Nein, er hat gesagt, irgendwie... er weiß dazu nichts, wie das ausgegangen ist. Aber nehmen wir mal an, Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, zu dem ich komme. Und ich glaube, ein gelernter Jurist kann da zu keinem anderen Ergebnis kommen, dass eben ein Auslieferungshindernis besteht, weil es sich ganz eindeutig um politische Verfolgung handelt. Politische Verfolgung muss nicht immer eine politische Verfolgung jetzt in dem Sinne sein, da werden jetzt Daumenschrauben angelegt oder irgend sowas, sondern politische Verfolgung heißt, wird er gesucht und dann soll er ausgeliefert werden wegen politischer Delikte. Und bei uns sind Landesverrat, Geheimnisverrat, Staatsgeheimnisverrat, ganz eindeutig politische Delikte. Also nach unserem Recht, das dann angewandt werden müsste, dürfte er nicht ausgeliefert werden.
Dann habe ich noch eine Frage zu dem neuen Drohnenexperten, der jetzt endlich einbestellt wurde. Wir hatten in den letzten Zeugenbefragungen immer wieder festgestellt, dass keines der zuständigen Ministerien und Behörden sich darum gekümmert hat, einen offiziellen Bericht mal einzufordern, was denn so eine Drohne eigentlich kann. Da wurden mutmaßlich Daten weitergegeben, dann gab es halt Drohnenangriffe der Amerikaner oder anderer ausländischer Nachrichtendienste und die deutschen Behörden schienen nicht sich wirklich abgesichert zu haben, mit was so eine Drohne kann und was man da eigentlich unterstützt. Jetzt hat die Opposition heute diesen Antrag eingereicht, der wurde auch genehmigt, dass es jetzt einen Experten geben soll, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das war ja auch Ihr Anliegen als Oppositionsvertreter. Was erhoffen Sie sich von diesem neuen Experten und wird er seine Arbeit über den Sommer schaffen?
Da bin ich ganz sicher, weil ich glaube, die Frage ist, wenn man sich da auskennt, gar nicht so schwierig zu beantworten. Wir haben das ja von dem Zeugen Brent Bryan gehört, dass es eben so ist und auch warum es so ist. Und wenn uns das jetzt nochmal einer, der an solchen Dingern selber rumbaut und sich da auskennt, erläutert, dann kommen die nicht mehr dran vorbei. Nein, da bricht eine Theorie zusammen, mit denen die Öffentlichkeit irregeführt worden ist, die Abgeordneten irregeführt worden sind, also der Deutsche Bundestag, das Parlament, in all den Jahren, seit wir das immer wieder problematisiert haben. Immer wieder wurde gesagt, das geht gar nicht. Wir haben dann gesagt, aber das ist doch mindestens ein wichtiges Hilfsmittel, wenn man die Handydaten hat, um jemanden zu orten. Nein, nein, das hat überhaupt keine Bedeutung. Dass das alles Unsinn ist, habe ich schon von vielen Experten gehört. Ich bin ja kein Experte. Und jetzt wollen wir auch einen hören, der wirklich anerkannt ist, wo sie nicht mehr dran vorbeikommen. So ähnlich wie an Brandon Bryan kann man ja eigentlich nicht vorbeikommen. Also jemand, der das jahrelang schrecklicherweise praktiziert hat, den kann man nicht einfach beiseite wischen. Also wie Sie das, die Koalition, in dem Bericht nachher darstellen wird und will, da bin ich gespannt drauf.
Außerdem hat Felix noch mit Patrick Sensburg gesprochen. Patrick Sensburg ist ja der Ausschussvorsitzende und ein CDU-Abgeordneter. Und da ging es jetzt nochmal um so ein bisschen den weiteren Blick in die Zukunft. Also was wird der Untersuchungsausschuss nach der Sommerpause untersuchen? Da hören wir jetzt nochmal rein.
Schönen guten Tag, Herr Sensburg. Schön, dass Sie noch für ein paar Fragen uns zur Verfügung stehen. Wir hatten heute die letzte Sitzung vor der Sommerpause hier im NSA-Untersuchungsausschuss. Heute wurde in der Beratungssitzung ein Antrag der Opposition gestellt und auch genehmigt, wenn das jetzt das richtige Wort ist, wo es darum geht, einen Sachverständigen einzuberufen, der das Thema Drohnen und die Fähigkeit von Drohnen in der Überwachung in Grenz- und Kriegsgebieten eher näher beleuchtet. Was hat es mit diesem Antrag auf sich und warum, was wurde da ergänzt?
Also wir stellen uns im Untersuchungsausschuss immer wieder die Frage, wie die technischen Möglichkeiten bei Drohnen sind, eine Geolokalisierung vorzunehmen. Da gibt es unterschiedliche Ansichten der Fachleute. Deswegen hat der Untersuchungsausschuss auf Antrag der Opposition einen dementsprechenden Beweisbeschluss gefasst, hierzu einen Sachverständigen zu hören. Dort gibt es einige Fragen. Die Koalition hat heute noch weitere Fragen ergänzt, sodass insgesamt, glaube ich, ein Sachverständiger sehr gut alle Fragen Opposition, Koalition abarbeiten kann und klären kann, wie diese Dinge technisch zu bewerten sind. Das ist ein Punkt, der bei uns im Untersuchungsausschuss immer wieder aufgekommen ist. Und dann war eben nicht klar, wie genau kann eine Geolokalisierung stattfinden, wie das technische Verfahren vonstatten geht. Und ich glaube, wer sich ein bisschen im Internet informiert, kann schon erste Erkenntnisse kriegen. Aber ein Untersuchungsausschuss muss natürlich etwas mehr machen, als sich im Internet zu informieren. Deswegen ist ein Sachverständiger jetzt benannt worden. Die Möglichkeit besteht auch, dass der Untersuchungsausschuss in der Sommerpause noch einen weiteren Sachverständigen benennen wird, wenn dies von Seiten der Fraktion gewünscht ist.
Der Sachverständige, der jetzt benannt wurde, ist das schon öffentlich? Und wenn ja, wer hat ihn benannt und vorgeschlagen?
Er kommt von der Opposition, ich glaube, soweit kann ich das sagen. Namen und Bereitschaft würde ich jetzt noch nicht gerne sagen, weil mit dem Sachverständigen natürlich das Thema jetzt erstmal en Detail abgeklärt werden muss. Auch die Möglichkeit, in welchem Zeitrahmen er so eine sogenannte Begutachtung schaffen kann.
Wird dieser Sachverständige im Sommer noch seine Arbeit aufnehmen, sodass wir in den ersten Sitzungswochen im September bereits erste Ergebnisse haben?
Also so stelle ich mir das vor, aber auch da möchte ich zuerst einmal mit dem Sachverständigen Kontakt aufnehmen. Nicht, dass er aus der Presse erfährt, dass er jetzt einen großen Arbeitsauftrag erhält. Das würde ich ihm schon gerne selber vorher sagen.
Dann hatten wir im Vorgespräch gerade schon über den Ausblick nach der Sommerpause geredet. Was sind denn so die Pläne des Ausschusses für die ersten Wochen, Monate, die ersten Sitzungen?
Also wir werden zum einen im Herbst anfangen mit amerikanischen Zeugen. Da sind mehrere Zeugen benannt worden von Thinktanks, von Bürgerrechtsorganisationen, aber auch von Fachleuten. Und wir versuchen natürlich, das haben wir immer gesagt, die CEOs der großen Firmen wie Google, Facebook, Apple bei uns in den Untersuchungsausschuss zu bekommen. Da finden die Gespräche statt und ich begrüße sehr stark doch die große Bereitschaft dieser Internetunternehmen, sich dem Untersuchungsausschuss zu stellen und Rede und Antwort zu stehen. Das ist auch eine Chance für die Unternehmen, klarzumachen, dass sie für Datensicherheit und Datenschutz stehen.
Das klingt so, als wenn Sie schon einiges Feedback haben.
Ja, da möchte ich jetzt noch nichts zu sagen, weil da intensive Gespräche laufen. Aber ich bin doch sehr, muss ich sagen, erfreut über die Kommunikation mit diesen Unternehmen und die hohe Bereitschaft, auch mit dem Untersuchungsausschuss zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich ein gutes Zeichen und baut insoweit schon mal einen ersten Schritt auf Vertrauen auf.
Vielleicht als letzte Frage und meine letzte Chance vor der Sommerpause. Die Causa Snowden, soweit Sie da was sagen können, haben wir noch eine Chance, ihn im Ausschuss zu hören, bevor der nächstes Jahr auch dann seine Abschlussberichte schreibt und vorbei ist?
Also schwer zu sagen. Es wäre ein Blick in die Glaskugel. Ich habe immer gesagt, ich würde das nicht ausschließen, dass Edward Snowden noch vor dem Untersuchungsausschuss eine Aussage machen wird. Mit hundertprozentiger Sicherheit, so oder so, kann ich es nicht sagen. Man muss gucken, welche Möglichkeiten bestehen, wie die Verhandlungen der Anwälte von Edward Snowden mit der amerikanischen Seite laufen. Zurzeit habe ich leider eher den Eindruck, dass sich die Position von Edward Snowden in Russland eher verfestigt und dass es etwas statischer wird.
Und die Bundesregierung hat da kein Wort mitzureden? Es geht doch auch um das Erscheinen in Deutschland im Ausschuss hier vor Ort in Berlin.
Also die Bundesregierung hat ihre rechtliche Bewertung ja getroffen. Da habe ich derzeit keine Veränderungen feststellen können. Und der Ausschuss konzentriert sich ja zurzeit auf die Aspekte, die ich eben genannt habe. Also zurzeit stelle ich eher eine gewisse statische Situation fest und bin gespannt, ob diese sich noch einmal auflösen lässt. Mehr kann man da, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen.
Dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Auf zwei Dinge wollen wir noch mal kurz hinweisen, und zwar die BND-Reform und das Antiterrorpaket. Das Antiterrorpaket betrifft ja vor allem das Bundesamt für Verfassungsschutz, denn das wird damit ermöglicht werden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz auch Dateien mit anderen ausländischen Nachrichtendiensten austauscht. Inhaltlich wollen wir da jetzt nicht größer drauf eingehen. Wir verlinken da Artikel in den Shownotes, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Einfach nur der Hinweis, das Antiterrorpaket wird dann wahrscheinlich morgen, also am Freitag, den letzten Tag vor der Sommerpause, im Bundesrat beschlossen werden. Und die BND-Reform, die ist ja auch jetzt relativ weit fortgeschritten. Wird dem BND aller Voraussicht nach oder nach dem jetzigen Entwurf nach sehr viel mehr Befugnisse einräumen. Also da geht es von der Begrenzung oder sozusagen von der Abschaffung dieser bisherigen Massenbegrenzung. Also bisher durfte der BND nur einzelne Strecken abhören und auch nur dann so gewisse Prozentzahlen. Das soll wegfallen. Er wird im Inland abhören dürfen. Auch die Gründe sozusagen für das Abhören sind deutlich erweitert worden. Also auch da verlinken wir einen Artikel in den Shownotes. Und ja, die BND-Reform wird dann auch morgen am Freitag im Bundestag debattiert werden und dann wahrscheinlich nach der Sommerpause relativ zügig abgeschlossen und in Kraft treten. Habt ihr noch Gedanken zu diesen beiden Gesetzesreformen?
Ja, ein wesentlicher Kritikpunkt kam auch im Pressegespräch mit der Linksfraktion diese Woche. Die BND-Reform, wie sie jetzt angestrebt ist, sorgt dafür, dass eben auch viel mehr fachliche Verantwortung beim Präsidenten des BND landet. Und das traut man eben dem Nachfolger von Gerhard Schindler dahingehend nicht zu, weil er eher der Verwalter, der Jurist ist. Er kann vielleicht eine Behörde personell managen, aber er ist mit Sicherheit, so wie es sich jetzt darstellt, nicht kompetent, wenn es um explizite Geheimdienstthemen geht. Und nach der BND-Reform wäre genau das notwendig, einen fachkompetenten Präsidenten zu haben.
Ja, genau. Also Karl ist ja jetzt seit Anfang des Monats, also Anfang Juli, im Amt, und wollen wir mal sehen, was da noch so für Geschichten sich auftun werden.
Wir sind dann auch, wirklich sagen, fast am Ende. Ich möchte jetzt hier aber die Gelegenheit nochmal nutzen. Diane, ich habe noch zwei Fragen für dich. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du bei der Courage Foundation mitarbeitest. Für Leute, die das nicht kennen, Courage Foundation wird seine Einrichtung in Berlin, wird geleitet von Sarah Harrison, die wir besonders aus dem Kontext natürlich um Snowden kennen. Wir hatten in einer früheren Folge die Mitarbeiterin der Linksfraktion im Ausschuss, Anne Roth, zusammen mit Stefan Martin, dem Mitarbeiter von Martina Renner, der Obfrau im Ausschuss, mal gefragt, ob die beiden dann noch glauben, dass Snowden kommt. Nicht, weil er jetzt kommen will oder nicht kommen will, sondern ob das technisch überhaupt noch klappt, so wie das hier, wie sich auch vielleicht die Bundesregierung da gerade querstellt, was Einreisegenehmigung und Co. angeht. Wie ist denn deine Einschätzung? Du bist ja nun da wirklich am Puls der Zeit, kennst so einige Aktivisten in dem Bereich, die sich da auch engagieren. Hast du noch Hoffnung, dass es klappt, dass er hierher kommen kann?
Danke für die Frage. Es ist schon ein bisschen kompliziert, weil das ist auch eine politische Wille, muss gezeigt werden. Und es ist von der Seite der Bundesregierung und sowohl als auch als die Parteien. Und es wird ein bisschen hin und her gespielt, ist meine Meinung. Weil zu einem die Grünen und so wollen ihn aus Russland rausholen. Und eigentlich das Mandat ist eigentlich hierher zu bringen, dass er einfach nur aussagen kann. Ich weiß nicht, er hat schon Asyl. Also das Asyl ist eigentlich nicht erst im Vordergrund so wichtig. Natürlich seine leibliche Sicherheit ist natürlich wichtig, dass er nicht ausgeliefert wird, weil es hat sich herausgestellt, dass der Ombudsmann der Pentagon vor kurzem als Whistleblower sich geoutet hat, meinte, es gibt keine sichere Kanäle, keine richtigen Kanäle. Das ist korrumpiert und kaputt und Snowden hätte das Richtige getan, weil er hätte keine Chance zu Hause. Und es, weil man die Public Interest als Verteidigung nicht anwenden kann, zum Beispiel. So, und darf nicht sagen, weil ich habe das getan, weil ich wollte das an die Öffentlichkeit bringen, darf er nicht bringen als Argument, seine Chancen für einen fairen Prozess sind natürlich auch beeinträchtigt. Deswegen diese Verfolgung, der ausgesetzt ist, ist von politischer Natur und deswegen die Bundesregierung eigentlich müsste ihn für seine Sicherheit sorgen und ihn nicht ausliefern und man spielt ein bisschen hin und her damit. Vielleicht ändert sich was. Natürlich Snowden würde gern sie stellen zu einem Trial by his peers, sozusagen, wie man in den USA sagt. Aber jetzt zum Beispiel hier, musste eigentlich politische Asyl bekommen, weil man könnte für seine leiblichen Wohl wahrscheinlich nicht so sorgen. Ne? Weil wenn die CIA ihn wahrscheinlich von der Straße abholen wollen, dann natürlich konnte es auch passieren. Vielleicht ändern sich ein bisschen was die GroKo-Parteien, ob man ihn als Sachverständiger vielleicht anhört. Oder als Zeuge, das sind zwei verschiedene Sachen. Snowden hat schon vor der Europäischen Parlament schon ausgesagt, als Sachverständiger. Und die Parteien wehren sich ihnen quasi via Videokonferenz, weil die sagen, nein, das widerspricht diesem Asylantrag. Und so. Deswegen wird ein bisschen politisiert, die Causa Snowden, was mich ein bisschen traurig macht. Und ich hoffe, dass die endlich irgendwie zu einer Entscheidung kommen oder anerkennen, dass er doch tatsächlich politisch verfolgt ist und man ihm politischen Asyl gewähren sollte. Und daher konnte er hier erscheinen und hier vor dem Untersuchungsausschuss dann aussagen.
Kurze Zwischenfrage, ist es denn immer noch so, dass es eigentlich unmöglich wäre, aus Moskau bzw. aus Russland heraus eine Videokonferenz in Richtung NSA-Ausschuss zu geben, weil eben die Bedingungen, unter denen er in Russland Asyl erhalten hat, das quasi verbieten?
Ganz richtig, gut so, dass du das gesagt hast. Deswegen, dieses Sachverständiger ist ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen moderater von dem Inhalt her. Ne? Er konnte quasi beraten, wie man eine nationale, quasi bürgerrechtsnahe Aufsicht zum Beispiel für Geheimdienste, solchen Themen zum Beispiel, like moving forward, aber eigentlich für die Dokumente und so weiter. Und er konnte auch nicht in eine geschlossene Sitzung, weil natürlich die Leitungen können natürlich da abgehört werden und es wird natürlich nicht so gut sein. Und er konnte damit auch Landesverrat oder begehen quasi. Oder so. Ich hoffe, dass die GroKo das auf die Reihe kriegt, weil das wäre total schade. Man hat diesen Untersuchungsausschuss quasi einstimmig, um ihn zu hören. Und das wird immer enger und die spielen auf Zeit vielleicht auch, wie mit den anderen Themen, zum Beispiel mit Drohnenthemen. Und es kann sein, dass wir gar nicht jetzt nun zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht tut sich jetzt gerade was oder vielleicht er kommt dem entgegen und die machen ein Angebot, dass er nicht irgendwie widerstehen kann.
Ja. Du hast gerade mal richtig betont, der Ausschuss will ihn hören. Es gibt den Beweisbeschluss Z1 hier schon mehrfach erwähnt. Alle Parteien haben gesagt, ja, den wollen wir als Zeugen haben. Und die Bundesregierung macht den Weg, den legalen Weg nach Deutschland nicht frei. Und nochmal kurz, um das nochmal klarzustellen. Dann habe ich eine letzte Frage an dich. Ja. Wir hatten gerade ja schon erwähnt in der Vorstellungsrunde, dass du diesen Event neulich organisiert hast, die Vorpremiere von A Good American, der neuen Dokumentation mit Bill Binney, dem NSA-Whistleblower, der auch hier schon im Ausschuss ausgesagt hat und auch zu sehen ist im Film Citizen 4. Da wurde er auch gut porträtiert. Er kommt jetzt im September nach Berlin und wir haben gerade festgestellt, im kurzen Zwischengespräch, so off the mic, dass wir mit unserer ersten Sendung von hier erst danach kommen. Das heißt, kannst du vielleicht schon eine kurze Eventankündigung machen im September, wo man diese Doku sehen kann, ihn sehen kann, wer sich dafür interessiert, gibt's da, oder wo man diese Infos denn kriegt?
Sehr gern. Es ist ein Dokumentarfilm von Fritz Moser, ist ein österreichischer Historiker und der ist quasi der Binney-Biograf, wenn man so mag. Und es ist nicht ein Whistleblowing-Film als solches, obwohl Thomas Drake, Bill Binney, Kirk Wiebe, Ed Loomis und Diane Rourke quasi zu hören und sehen sind. Es handelt sich vielmehr über ein Tool, die entwickelt haben, was natürlich irgendwie, wenn man über X-Keyscore zum Beispiel redet und so weiter, wie man Daten analysiert, wie Metadaten analysiert wird, ein ziemlich hochbrisantes, gefährliches Tool und quasi es wurde gegen die amerikanische Bevölkerung angewendet und deswegen haben sie natürlich zwei Wochen nach 9/11 haben die Infos posten oder they resigned, wie sagt man?
Sind zurückgetreten.
Und dann sind sie Whistleblower gegangen. Und es handelt sich um diesen Tool quasi und um diese Debatte, was jetzt gerade mit Vorratsdatenspeicherung in Europa, wie man nicht Bulk-Überwachung, sondern gezielte Überwachung, die meinten, die hätten die 9/11-Terroristen fassen können und alle andere Terroristen danach, weil diesen Needle-in-the-Haystack-Methode funktioniert nicht. Und es ist eigentlich gar nicht um Terror zu hindern, sondern über Bevölkerungskontrolle, also Mechanismen. Und diesen sehr interessiert, um diesen Botschaft an die Welt zu bringen. Deswegen werde ich diesen Berlin-Premiere machen, wahrscheinlich die erste Woche im September. Ich denke, um den 5. September, den genauen Datum habe ich nicht. Wir werden wahrscheinlich schon wieder Leute aus der Netz-Community und so weiter zu einer regen Diskussion. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Es wird dann öffentlich sein. Und da werde ich mich viel mehr auf die Webseite A Good American, der Film zum Beispiel, und ich werde wahrscheinlich ein paar Dinge auch posten auf meine Twitter-Account @thisisbethis.
Ja. Und wahrscheinlich auch auf der Seite von Courage Foundation.
Courage wahrscheinlich auch und Expose Facts auch und vielleicht ist hoffentlich Netzpolitik auch dabei diesmal. Super. Auch.
Wir werden davon ein paar verlinken, wenn das jetzt zu viel war, einfach bei uns auf www.technische-aufklärung.de mal schauen in den Notizen zur Episode. Toll, dann bleibt mir an dieser Stelle nicht nur euch hier Danke zu sagen, sondern auch den Spendern. Und ich glaube, ich habe letztes Mal die Spender vergessen vorzulesen, bin mir gar nicht mehr so sicher. Deshalb fühlt euch umso geehrter und herzlichen Dank dafür an Simon, Thomas, Steve, Dirk, Volker, den Eberhard auf jeden Fall zweimal. Danke, du musstest zweimal spenden, finde ich super. Martin, nochmal ein Thomas, Jan und Katrin. Und auch besonderen Dank an alle, die Daueraufträge eingerichtet haben, denn das ermöglicht uns auch ein bisschen Planung über den Sommer. Und apropos Planung, wir haben ein paar interessante Sachen geplant. Die angekündigte Episode mit Daniel und Norbert Schepers zusammen kommt nächste Woche, die ist schon fertig. Wir haben noch mehr in der Pipeline, aber da sei hier an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Jedenfalls danke für die Unterstützung. Dann von meiner Stelle hier, ja, danke auch an euch in die Runde, dass wir alle gut über den Sommer kommen. Jonas, möchte auch noch was sagen?
Letzte Ankündigung, die nächste Sitzung wird dann Anfang September stattfinden, also der 8. September. Genau, bis dahin genießt euren Sommer, genießt euren Urlaub und wir sagen Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.